Hallo und herzlich willkommen da draußen. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast, der Fehlerfreitag. Und heute bin ich mit zwei hübschen Damen hier. Das freut mich besonders. Die eine kennt ihr, die ist immer da. Ich habe schon gehört, ich wäre ohne sie nur die Hälfte wert. Das ist die liebe Tamara. Hallo Tamara.
Hallo zusammen.
Und wir haben einen Gast bei uns und da freuen wir uns ganz besonders drüber. Ich habe sie gerade zum ersten Mal kennengelernt. Tamara kennt sie schon länger. Die liebe Daniela. Hallo und guten Morgen, Daniela.
Hallo.
Ja, Tamara, heute, sonst quatsch ich ja immer los und red. Und heute darfst du mal so ein bisschen deine Freundin ankündigen und sagen, ja, wie kommt denn diese Ehre uns zu teilen? Wo kam denn die Idee her, dass Daniela in unserem Podcast ist?
Ja, wie du schon gesagt hast, Daniela und ich, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, jetzt etwa 3 Jahre. Wir haben uns kennengelernt, weil wir beide als virtuelle Assistentin damals gestartet sind. Und ja, aber Daniela und ich, wir sind dadurch auch sehr gute Freunde geworden. Und ich habe Daniela heute eingeladen, weil wir ja gerne über Fehler sprechen. Und bei Daniela gab es einen ganz großen, wie darf man dann sagen, kann ich das schon, Schicksalsschlag? Kann man das so sagen, Daniela?
Schicksalsschlag klingt immer so richtig schrecklich. Einschneidendes Erlebnis.
Einschneidendes Erlebnis, was auch mit Gesundheit zu tun hat, Und warum wir oft auch nicht auf unseren Körper hören. Also darum geht es jetzt auch gerade so ein bisschen. Und deswegen habe ich die Daniela heute Morgen eingeladen. Und weil das ein sehr spannendes Thema ist, ein sehr wichtiges Thema, das auch oft oder wo noch nicht viele drüber sprechen, finde ich. Und daher dachte ich, dass wir auch das auf jeden Fall mal mit aufnehmen. Ja, Daniela, magst du dich einfach mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
Genau, also hallo erstmal, ich bin die Daniela. Ich habe eben zur selben Zeit in die Selbstständigkeit gestartet. Wie Tamara ist virtuelle Assistentin, arbeite inzwischen als Female Empowerment Coach und bin jetzt seit knapp einem halben Jahr im Krankenstand.
Ja, und warum bist du denn im Krankenstand? Das hat ja ist ja schon ein bisschen länger als ein halbes Jahr, wo die ganze Geschichte anfing. Du darfst gerne mal deine Geschichte
erzählen. Wir fangen von vorne an. Ja. Also ich habe im Februar letzten Jahres irgendwann mal festgestellt, also ich bin mitten in der Nacht aufgewacht und hatte tierische Kopfschmerzen. Von jetzt auf gleich und das ist nicht mehr weggegangen. Das ist einfach da geblieben und zwar relativ lange. Und wie man das halt so macht, habe ich gedacht, hast du halt ein bisschen Kopfschmerzen, ist ja jetzt nicht so dramatisch, nimmst du halt Kopfwehtabletten, wird dann schon werden. Und so habe ich das lange gemacht, tatsächlich 5-6 Monate, bin dann irgendwann auch zum Doktor gegangen, weil normale Kopfschmerztabletten nicht mehr geholfen haben, habe dann stärkere Schmerztabletten bekommen und meine Ärztin meinte eben damals zu mir, ja, das sind Verspannungskopfschmerzen und ich habe mir aber gedacht, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht verspannt, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das daher kommt, aber man hört halt auf Ärzte und bin dann zum Physiotherapeuten gegangen und zu verschiedenen Ärzten, habe mich überall durchchecken lassen, niemand hat irgendwas gefunden. Naja, und das Ende vom Lied war, dass nach 18 Terminen hat mein Physiotherapeut zu mir gesagt, Daniela, das ist viel, aber kein Verspannungskopfschmerz, du musst das abklären lassen. Man muss einfach mal gucken, ob das woanders herkommt, du brauchst ein MRT von deinem Kopf. Und ich so, um Gottes Willen, das war wirklich immer eine meiner größten Ängste, dass tatsächlich wirklich mein ganzes Leben lang, dass ich irgendwas am Kopf haben könnte. Ne? Und dann habe ich mir eben nach viel Diskussion auch mit meiner Ärztin damals ein MRT aufschreiben lassen, habe dann nochmal 3,5 Monate auf den Termin gewartet. Ich wohne sehr ländlich, ne, da dauert das alles ein bisschen länger. Und in der Zwischenzeit ging es mir wirklich gar nicht mehr gut. Also da waren die Kopfschmerzen noch das kleinste Problem. Aber ich habe teilweise 18 Stunden am Tag geschlafen. Ich konnte nicht mehr wirklich am Leben teilnehmen. Ich habe versucht, noch meine Kunden zu bedienen als virtuelle Assistentin, soweit wie es irgendwie möglich war. Das wurde natürlich immer schwieriger. Also ich habe für Aufgaben, die ich sonst in einer Stunde erledigt habe, habe ich 4 Stunden gebraucht. Ich konnte einfach nicht mehr. Also ich war wirklich fertig und ich war mittlerweile schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, wenn da jetzt körperlich nichts gefunden wird, dann muss es wohl echt psychosomatisch sein. Aber ich war dann echt so weit, dass ich gesagt habe, okay, aber dann gehe ich da in die Klinik. Hauptsache diese Schmerzen und dieser Zustand hört einfach auf, weil das war nicht mehr schön. Mhm. Und dann war es eben Mitte Oktober letzten Jahres, wo dann eben rausgekommen ist bei einem MRT, dass ich eine Zyste im Kopf habe, eine ziemlich große, also so Kinderfaust groß war die, genau, am Kleinhirnbrückenwinkel. Das klingt immer so richtig toll, aber das ist eben die Stelle, wo die Nerven aus dem Rückenmark ins Gehirn gehen, also eine ziemlich empfindliche Stelle. Und dadurch, dass das so groß war, hat das sehr, sehr viel Platz in meinem Kopf weggenommen und hat halt eben diese Schmerzen ausgelöst.
Ja, krass. Also ich weiß ja, ich erinnere mich damals noch, wo wir drüber gesprochen haben, was könnte das denn sein? Ja? Wo du noch gemeint hast, es könnte ja wirklich vielleicht was in deinem Kopf sein, ein Tumor oder irgendwas. Und ich noch gesagt habe, ach Quatsch, das ist bestimmt nichts so Schlimmes. Und es hat ja wirklich lange gedauert.
Ja, nee, man denkt ja auch immer, ne? Also sogar der Radio, heißt das Radiologe? Ja. Damals eben hat sie mir gemeint, also Menschen, die mit Kopfschmerzen zu ihm kommen und dann MRT vom Kopf bekommen, also zu 95% geht das ohne Befund raus, ne? Also da bin ich schon wirklich, da war ich schon sehr einmalig auch unterwegs und habe da voll zugegriffen. Und es ging dann auch schnell. Also dadurch, dass das Ding schon so groß war und ich auch wirklich Beschwerden hatte, bin ich 2 Tage später dann in die Notaufnahme von der großen Klinik hier bei uns gefahren. Hatte dann schon, da hatte ich wirklich Angst, dass ich gleich da bleiben muss und eben gleich operiert werden muss. Also das war so ein bisschen meine Horrorvorstellung, weil ich mag es immer, wenn ich mich ein bisschen auf Sachen einstellen kann, so mental, ne? Und das wäre dann halt eben nicht der Fall gewesen. Ich durfte dann Gott sei Dank nochmal nach Hause, habe dann aber 2 Wochen später einen OP-Termin auch bekommen. Und das war ironischerweise in der Woche, in der ich eigentlich mit meinem Freund zusammen den Urlaub geplant hatte, auf den wir uns ewig lang gefreut haben. Und ich war dann so, nee, ich habe eigentlich keinen Bock. Also jetzt habe ich das Ding so lange, ich will jetzt erst zum Urlaub fahren. War echt so mein Gedankengang. Ich habe mich dann aber schon überreden lassen, dass ich halt eben die OP auch mache, habe das gemacht. War dann nach der OP, die ich super überstanden habe. Also das war eben so spitze auf Knopf, dass mein Gehör weg ist. Ist aber noch alles da und genau. Danach war ich dann 3 Monate auf Reha, weil ich halt ein bisschen Probleme mit dem Laufen, Sprechen und ja, Feinmotorik auch hatte. Das ist Gott sei Dank inzwischen alles sehr, sehr gut. Ich vergesse noch gerne ein bisschen Sachen. Genau, das ist so das, was mir geblieben ist. Aber damit muss ich ganz ehrlich sagen, kann man leben. Also das ist wirklich okay. Ich bin sehr, sehr froh und auch stolz drauf, dass sich das Ganze so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Und so schlimm wie das Ganze war, man lernt aber unglaublich viel aus sowas. Und also das ist wirklich was. Ich möchte es nicht nochmal machen, diese ganze Geschichte, aber ich möchte es auch nicht missen.
Mhm. Das ist ja eine sehr reflektierte Einstellung, ne? Wenn man weiß, man hatte ein Kinderfaust groß, hast du gesagt, was ungefähr, ich habe die Bilder gesehen, ja. Etwas in deinem Kopf, was da so in der Größe nicht hätte sein sollen. Was waren so deine größten Learnings? Meinst du, du hättest früher auf dich und dein Bauchgefühl hören sollen, um diesen Termin früher zu bekommen? Oder was war so dein Fehler im Nachhinein?
Absolut. Das ist halt, ich meine, im Nachhinein sagt man immer, war ja klar, ne, und sowas. Aber ich hatte eigentlich ziemlich früh, hab mir mein Bauchgefühl gesagt, dass mit dem Kopf irgendwas nicht stimmt, ne? Also dass das jetzt nicht von irgendwelchen Verspannungen kommt, sondern dass das wirklich im Kopf auch angesiedelt ist. Und ich glaube, ich hätte da viel, viel früher sagen sollen, nee, also ich bestehe auf dieses MRT. Ich hab's halt wirklich lange weggedrückt. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich habe mich immer selber sehr drauf gedrängt, zu funktionieren und weiterzumachen. Und das habe ich natürlich in der Situation auch gemacht, weil ich es einfach nicht anders kannte, weil mir das eben das war, was ich immer gemacht habe. Und inzwischen höre ich deutlich mehr auf meinen Körper. Also wenn mein Körper jetzt sagt, okay, es ist Repo, es ist Pause, ich brauche jetzt einfach ein bisschen, dann mache ich das. Das geht jetzt auch durch meinen Gesundheitszustand einfach nicht mehr anders. Wenn ich merke, okay, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, dann ist das so. Dann ist das auch nicht mit einem Kaffee irgendwie gegessen, sondern dann ist das nur wieder besser, wenn ich mich 1 Stunde hinlege oder mich ausruhe. Und das ist wirklich was ich damals schon ernster hätte nehmen sollen. Einfach wie sage ich es denn jetzt? Genau, das ist nämlich auch noch ein Problem. Manchmal fehlen mir einfach die Worte. Dann fallen mir, dann finde ich die nicht mehr. Aber ich finde halt einfach, es ist wichtig, dass man auf seinen Körper hört, dass man die Zeichen, die einem der Körper auch schickt, ernst nimmt. Das hat nichts damit zu tun, dass man zum Hypochonder werden soll und Panik wegen jedem kleinen Ding schieben braucht. Das definitiv nicht. Aber wenn wirklich Sachen über längere Zeit andauern und man selber das Gefühl hat, dass wirklich verheerend etwas nicht stimmt, und das merkt man tatsächlich, hätte ich auch nicht gedacht, dann sollte man das Ganze doch ein bisschen ernster nehmen.
Also ihr beiden seid ja zum Glück nun die Einzigen, die mich jetzt wirklich sehen können, aber ich nehme das gerade richtig mit. Also ich weiß gar nicht, ich versuche die ganze Zeit, ich sage mir die ganze Zeit, ja, das ist jetzt, ich anfange hier Lust zu weinen oder irgendwie sowas. Ne? Ja, aber ich finde das so bemerkenswert, die Geschichte, wie du die erzählst, und was die Menschen da draußen ja nicht sehen, ist, wie du strahlst und wie du lachst dabei. Das berührt mich gerade total, also positiv.
Ach,
also,
danke.
Das ist total schön, das zu sehen und dass du das auch so offen sagst. Und Das ist ganz, ganz großartig, besonders, dass man ja aus einer Geschichte, die ja eigentlich was richtig, richtig Schlimmes ist, also ich glaube, jeder, der so eine Nachricht kriegen würde von uns, wäre erstmal richtig am Boden, dass man aber da die Kraft hat, im Nachhinein zu sagen, ich habe viel aus dem gelernt. Das, finde ich, ist ja auch das, was Fehler ausmachen. Das hast du gerade durch deine Erzählung total schön und emotional zusammengefasst, finde ich.
Dankeschön.
Muss ich loswerden jetzt.
Danke, das ist lieb von dir. Nee, und dass ich da so drüber reden kann, das war auch nicht immer so. Also am Anfang, wenn du so eine Diagnose bekommst, ich war da drin gesessen. Ich bin da mit der festen Überzeugung hingegangen, dass da jetzt auch wieder nichts bei rauskommt, ne, wie bei den ganzen anderen Arztterminen davor. Und wenn dann da ein junger Herr sitzt und sagt, ja, das Ding muss raus, ne? Dann denkst du dir so, um Gottes Himmels Willen. Also da weißt du nicht, wo oben und unten ist. Ich bin heimgefahren, das waren 20 Kilometer. Ich weiß nicht mehr, wie ich da heimgekommen bin. Also da bist du wie in so einem Tunnel. Und der schlimmste Moment für mich war, das meiner Mama zu sagen. Meiner Mutter zu sagen, du, das nächste halbe Jahr wird jetzt nicht so geil, ne? Also da müssen wir jetzt irgendwie durch. Und das war für mich richtig, richtig heftig. Auch meinem Freund, also allgemein mein näheren Umfeld, das einfach zu sagen. Ich habe mir an dem Tag mehr Sorgen um die gemacht als um mich.
Und das finde ich, das ist ein super, super Ansatzpunkt, Daniela. Warum glaubst du, war das so? Weil du kriegst eine Nachricht, die ja jetzt mal erstmal für dich als Mensch schwer ist. Für Daniela als Mensch. Und trotzdem denkst du als erstes an die anderen Menschen. Was glaubst du, warum das bei dir so war?
Weil sie mir einfach unglaublich wichtig sind. Und weil ich ja schon zuvor auch eine Krankengeschichte hatte. Mir ging es ja schon nicht gut. Ich war entsprechend natürlich auch nicht immer gut drauf. Also wie oft ich meinen Freund da gekackt habe, ganz ehrlich. Das passt auf kein Blatt mehr. Aber sie hatten halt schon so eine anstrengende Zeit hinter sich und dann wusste ich aber, okay, jetzt kommt aber erst der richtig anstrengende Part. Und ich wusste halt gerade bei meiner Mama, dass sie sich unglaublich Sorgen um mich machen wird. Ne? Und das war für mich, das war richtig, richtig schwer, muss ich echt sagen. Ich meine, wir haben das jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich super gemeistert. Wir haben das richtig gut hinbekommen und ich hatte sehr, sehr gute Ärzte, muss ich auch sagen, aber natürlich auch unglaublich viel Glück, einfach, dass ich noch höre. Also das war ja wirklich so, wenn die dich in den OP reinschieben und du weißt nicht, ob das Letzte ist, was du hörst. Das ist so ein schräges Gefühl. Und das konnte ich, also man sagt immer, dass ein Kranker nur den Wunsch hat, wieder gesund zu werden. Und da habe ich mir immer gedacht, na, ich weiß auch nicht, also es ist irgendwie so eine allgemeine Aussage. Aber die trifft voll und ganz zu. Also ich habe mir, bevor ich diese Diagnose bekommen habe, habe ich mir unglaublich viele Sachen Gedanken gemacht. Ich habe darüber nachgedacht, wie es mit meiner Selbstständigkeit weitergehen soll, wenn ich nicht mehr so funktioniere, wie ich es eben gewöhnt war, wie das alles werden soll, wie es finanziell weitergehen soll, wie es mit unserem Hausbau weitergehen soll. Also du machst dir über 100.000 Sachen Gedanken und dann hast du diese Diagnose und das ist alles komplett weg. Also das ist in dem Moment, es ist einfach vorbei und du denkst nur noch drüber nach, so, okay, wie schaffe ich das jetzt? Wie werde ich gesund?
Und ist vielleicht auch ein schöner Moment, wo man merkt, wo der Fokus liegt. Ne? Weil du hast gerade gesagt, du machst dir über Themen Gedanken, auf einmal Haus bezahlen, kennen wir alles. Aber wenn sowas passiert, dann ist nur noch eine Sache wichtig, und zwar, wie wird Daniela wieder gesund?
Ja, ja. Und das war auch schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, das mal so selber zu spüren, weil das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man das noch nicht hatte. Also ich konnte es jedenfalls nicht. Ne? Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, vielleicht geht das bei anderen Leuten, bei mir ging es definitiv nicht. Aber wenn man so wirklich mal diesen realen Punkt hat, also dass es wirklich real ist, dass man jetzt sterben könnte, das macht was mit dir. Und das macht auch unwiederbringlich was mit dir. Also da kannst du nicht, also da kannst du nichts dagegen machen. Und das ist aber auch gut so, muss man wirklich sagen.
Ich muss gerade an so eine Parallele, vielleicht nicht dieselbe Parallele, aber viele von euch kennen ja auch durch Erzählungen von mir, dem Bodo Jansen, der das Buch geschrieben hat, Die stille Revolution. Und der ist mal entführt worden, weil sein Vater war Hotelleiter und die wollten Lösegeld erpressen. Und er sagte, im Angesicht des Todes bei den Scheinhinrichtungen, gleich ist alles vorbei, gleich haben wir dich, geben wir dir Tabletten, die haben sie hingeschmissen, wenn du aufhörst, ist alles vorbei. Sagte er, gerade an diesem Angesicht wird dir besonders, da wird dir klar, was dir wirklich bedeutsam ist. Und ich glaube, das ist bei dir auch so gewesen, in dem Angesicht, dem, ja, muss man ja so sagen, dem Tod nahe zu sein, weil man nie weiß, gerade bei Kopfverletzungen oder bei Kopfkrankheiten, was dann passiert. Ist dir dadurch bewusst geworden, was ist mir wirklich bedeutsam im Leben? Ist dadurch auch so ein Erkenntnisprozess in Gang gekommen? Was ist mir wirklich wichtig? Was ist Daniela wichtig im Leben?
Absolut. Also du denkst dann gerade in den 2 Wochen vor der OP. Ich habe dann auch eine Liste gemacht mit Sachen, die ich nach der OP unbedingt noch machen möchte. Ich habe sehr, sehr viel Zeit mit meiner besten Freundin verbracht. Die war da zu dem Zeitpunkt gerade schwanger. Das war dann auch noch so eine andere Geschichte, wo man dann gesagt hat, okay, ich will eigentlich schon noch das Kind miterleben und sowas. Ne? Also ich habe halt festgestellt, okay, ich habe sehr, sehr viel Zeit in meine Selbstständigkeit geballert, einfach weil ich das auch wollte und das will ich auch nach wie vor. Aber ich sehe Sachen nicht mehr so verbissen. Wenn irgendwas nicht klappt, dann klappt das halt nicht. Ne? Also da, man zerdenkt ja gerne Sachen. Ne? Also man denkt über Kleinigkeiten stundenlang nach und macht sich da ultra den Stress drum. Das mache ich nicht mehr. Also jetzt denke ich mir halt, okay, wenn das nicht so klappt, dann klappt das halt nicht. Was ich auch nicht mehr mache, ich meine, das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, aber Sachen aufschieben. Wir machen ja gerne immer dieses, ja, und dann mache ich das, wenn Zeit ist, dann mache ich das, wenn das ist. Und wenn ich da mal besser drauf bin, mache ich den Töpferkurs oder ich gehe mehr zum Sport oder sonst irgendwas. Das mache ich, also dieses Aufschieben, das mache ich überhaupt nicht mehr, soweit es mir möglich ist. Ich meine, natürlich kannst du nicht von heute auf morgen eine Weltreise machen oder sowas, das ist ganz klar. Aber du kannst auf alle Fälle anfangen, das zu planen, und zwar ernsthaft zu planen und nicht nur drüber zu sinnieren. Ne? Du kannst deine Gesundheit wirklich als Prio Nummer 1 nehmen. Das ist bei mir jetzt sehr, sehr deutlich geworden. Also ich gehe so oft, also wirklich 2-mal die Woche fest zum Sport, wenn es geht, noch öfters. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass es mir gut tut, dass es meinen Heilungsprozess unterstützt. Wenn mir irgendwas nicht gut tut, sage ich es, ich spreche es direkt an, ich fresse es nicht mehr so in mich hinein, wie ich das vielleicht zuvor gemacht habe. Genau, also das sind so wirklich diese wirklich wichtigen Sachen und halt einfach, ich sag den Leuten, dass die mir wichtig sind, dass ich sie liebe. Und ich versuche so wenig wie möglich noch mit irgendwem zu streiten, weil was bringt's dir? Es bringt dir gar nichts, außer dass es deine Energie runterzieht und dass es deinen Tag versaut. Und ja, wenn man halt eine Sache lernt, dann ist es, dass jeder Tag wirklich wichtig ist. Dieses lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Das machst du halt, wenn du in so einer Situation bist, machst du das wirklich. Und da geht's nicht drum, dass wir jeden Tag mordsmäßig die tollen Sachen machen, sondern da geht's drum, dass wir einfach die Freude im Alltäglichen wiederfinden, dass wir unseren Hund streicheln und wirklich mal nur unseren Hund streicheln, ohne dabei über 100.000 Sachen nachzudenken, sondern dass wir wirklich im jetzigen Augenblick leben mit unseren Lieben, mit dem, was uns wichtig ist. Und dass wir einfach schauen, dass wir im Jetzt präsent sind.
Ja, du hast das, ich habe immer die ganze Zeit gedacht, jetzt habe ich eine Frage, aber du hast alles eigentlich richtig auf den Punkt gebracht. Ich finde gerade das, was du so schön gesagt hast, dieses im Jetzt leben, dieses Jetzt-Sein, ist von, ich glaube, der Dalai Lama war das, meine ich zumindest, der gesagt hat, es gibt genau 2 Tage, an denen du nichts ändern kannst, das ist gestern und morgen. Und ich glaube, das ist es auch. Jetzt ist nachweislich da draußen, also bei dir ist es jetzt gut ausgegangen, aber viele Menschen haben so einen Schicksalsschlag oder so einen Moment ja nicht. Was würdest du diesen Menschen sagen, damit sie das, was du jetzt alles so schön für dich entdeckt hast, auch entdecken können, ohne dass sie eine schwere Situation vorausgehen müssen? Was würdest du denen mitgeben?
Ich glaube, dass sie sich wirklich mal mit sich selber auch beschäftigen, weil das ist was wir gerne nur so oberflächlich machen, aber Und wenn uns jemand fragt so, ja, wer bist du, dann sagen wir ja immer gerne den Beruf oder was wir bisher gemacht haben und sowas, ne? Aber wir beschäftigen uns doch meistens sehr wenig mit dem, was uns im Kern ausmacht. Also wirklich, was sind unsere Werte, was sind wirklich diese 5 Ziele, die wir im Leben unbedingt erreichen wollen? Ist man da klar drüber oder ist das noch so eine schwammige Geschichte? Auch mal reflektieren, schaut mein Alltag so aus, wie ich mir das vorstelle oder finde ich es eigentlich ganz schlimm und es ist das Gegenteil von dem. Genau, und sich halt wirklich mal wieder bewusst drüber machen, dass das Leben endlich ist, weil wir leben immer so vor uns hin, als hätten wir ewig Zeit, als wäre alles überhaupt kein Stress und als hätten wir einfach ja die Ewigkeit vor uns, aber das haben wir nicht. Es kann tatsächlich, so blöd wie das klingt, aber es kann jeden Tag vorbei sein. Du musst ja nicht krank werden, du kannst ja auch vom Bus überfahren werden. Und ich glaube, es hilft manchmal ganz gut, gerade in so Situationen, wo wir alles hinterfragen, wo wir alles scheiße finden und wo wir einfach nicht sicher sind, wie es weitergeht, dass wir uns mal bewusst drüber machen, dass wir nicht unendlich Zeit haben, sondern dass wir die Zeit, die wir haben, am besten nutzen sollten. Und da brauchen wir uns auch nicht megamäßig optimieren oder immer nach Perfektionismus streben, sondern da geht's halt einfach darum, dass wir glücklich sind im Jetzt. Und ich glaube, so eine gute Frage wäre, so wie kann ich heute, was kann ich tun, dass ich heute glücklich bin? Für mich und für meine Lieben.
Ja, definitiv. Also sehr schöne Tipps auf jeden Fall.
Ich möchte noch mal kurz, wenn wir auch auf Fehler gucken, du hast am Anfang gesagt, du warst bei vielen Ärzten, beim 18., glaube ich, der gesagt hat, jetzt brauchst du mal ein MRT.
Mein
Physiotherapeut, genau.
Tatsächlich, ja.
Wie hast du dich da gefühlt? Hast du dich manchmal so gefühlt, als ob die Ärzte dich nicht wirklich wahrnehmen, als ob jeder sagt, ach ja, das ist bestimmt das und hier nimm mal eine Schmerztablette? Haben die Ärzte vielleicht auch im Nachgang einen Fehler gemacht, weil sich nicht wirklich komplett mit dir und deinem Gesundheitszustand beschäftigt wurde? Oder wie würdest du das im Rückblick bewerten?
Ärzte sind ja auch nur Menschen, ne? Und Ärzte handeln natürlich nach dem, was ihre Erfahrungswerte sind und was sie bisher einfach aus dem Ganzen mitnehmen konnten. Also dementsprechend, natürlich wurden da Fehler gemacht auf alle Fälle, aber ich möchte da jetzt nicht rumgrämen oder irgendwen an den Pranger stellen. Also das auf jeden Fall nicht. Es ist eine Mischung aus beiden. Also man wird in unser Gesundheitssystem ist ja sehr stark darauf ausgerichtet, dass eben Symptome bekämpft werden. Und gerade bei Schmerzen wird da halt einfach viel zu Schmerzmitteln geraten und auch gerne verschrieben. Die nimmt man dann und ignoriert einfach so ein bisschen den Rest. Und das, glaube ich, war mit mein größter Fehler, dass ich das nicht so ernst genommen habe, weil ich habe natürlich Angst gehabt, dass ich irgendwas Schlimmes, also dass da wirklich mehr im Busch sein könnte als ein bisschen Verspannungskopfweh. Aber dadurch, dass Ärzte auch zu mir gemeint haben, sie sind so junge Frauen haben da nichts Schlimmes, ne? Was ja zu meistens, also 98% wahrscheinlich auch der Fall ist, habe ich mich da einfach drauf verlassen und habe halt so meine innere Stimme ein bisschen verloren. Und das, denke ich, ist ein Fehler, den ich da damals einfach gemacht habe und der mir so, glaube ich, auch nicht mehr passieren würde.
Ist Meditation für dich auch etwas, weil man sagt ja, du hast ja selbst gesagt, ich hätte früher auf mich hören können, ich hätte früher auf meine Gefühle hören können, auf mein Bauchgefühl. Und man sagt ja oft, oder ich kenne das von mir aus eigener Erfahrung, dass Meditation mir hilft, meinen Zugang zu mir selbst zu finden. Ist das auch was du mittlerweile betreibst, oder sagst du, nee, das ist nichts für mich?
Voll, also das habe ich damals schon gemacht. Ich habe letztes Jahr auch eine Ausbildung im Theta Healing gemacht und da geht's ja auch viel in diese Richtung. Auch da war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass da was nicht passt. Aber ich habe es halt immer wieder, ich habe immer gedacht, nee, die anderen sind klüger als ich. Die anderen wissen das besser, die haben das studiert, aber es ist halt trotzdem gerade in gesundheitlichen Geschichten, es ist halt der eigene Körper, man kennt den eigenen Körper immer am besten und man weiß am allerbesten, was da fehlt oder was nicht passt. Und deswegen denke ich, ist es einfach wichtig, dass wir wirklich wieder lernen, auf unsere innere Stimme, auf unsere Intuition zu hören und der auch zu vertrauen. Also wenn wir wirklich das Gefühl haben, das, was nicht passt, dann ist das auch zu einem großen Teil richtig.
Tamara hat bestimmt auch noch eine Frage, aber eine habe ich noch, die liegt mir echt auf dem Herzen. Du hast gerade erzählt oder ziemlich am Anfang, du bist Female Empowerment Coach. Zwei Fragen. Erstens, was macht ein Female Empowerment Coach? Also was ist so deine Passion da? Und vielleicht angelehnt an das, was wir auch heute besprochen haben, was konntest du aus deiner schwierigen Zeit mitnehmen? Also was konntest du aus diesem Mist sozusagen in kostbaren Dünger verwandeln, der dich heute in die Lage versetzt, diesen Job Female Empowerment Coach noch besser auszuüben?
Mhm. Ich hoffe, ich kann mir das jetzt so lange merken.
Das ist echt sonst wiederhole ich das nochmal, alles gut.
weil das ist echt, also das ist mein größtes Problem, dass ich halt oft mal den Faden verliere. Ne? Deswegen sage ich das immer gerne. Was macht ein Female Empowerment Coach? Ja, Frauen empowern, puh. Nee. mir ist schon mein ganzes Leben lang, ist mir einfach, also waren mir Frauenrechte ein großes Thema und halt eben auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Und ich war schon immer der Ansicht und bin es auch heute noch, dass gerade Frauen oft unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und deswegen habe ich damals eben die Ausbildung zum Female Empowerment Coach gemacht, um da einfach so ein bisschen gegenzuwirken, weil auch da ist es wieder ein großes Feld, so okay, mit den Frauen eben zusammen rauszufinden, was ist mir wichtig, was sind meine Ziele und wie kann ich diese Ziele erreichen. Das ist wirklich etwas, wofür ich sehr, sehr brenne. Genau, weil ich glaube, dass das einfach ganz, ganz oft ja, vernachlässigt wird. Und was habe ich aus der ganzen Geschichte hier bei mir mitgenommen? So unglaublich viel. Da könnte ich wahrscheinlich eine Stunde drüber reden. Ich glaube, so die Kernessenz ist es, ist wirklich dieses Nichts mehr aufschieben, Sachen einfach machen, ohne das Ganze zu tot zu denken. Also wirklich für die eigene Sache voranzugehen. Ich habe immer gedacht, das mache ich schon, also auch mit der Selbstständigkeit und sowas. Aber auch ich war da, glaube ich, lange noch mit einer sehr, sehr großen Handbremse unterwegs, halt mit diesen typischen Gedanken, die man hat. Also ja, was denken die anderen? Was denkt Heinz Gustav, mit dem ich 2002 Abi gemacht habe? Ne? Also das sind ja lauter so Sachen, die wir uns da gerne mal einreden. Und das ist was, wo ich mir inzwischen denke, ja, es ist scheißegal. Ich möchte, wenn ich Sachen mache, mache ich sie gleich. Ich möchte nichts mehr aufschieben. Und wichtig ist es, glaube ich, wirklich, dass man sich überhaupt nichts drum scheißt, was irgendwer von einem denkt.
Ganz tolle Geschichte, Daniela, wirklich. Also ein ganz authentischer Mensch, ein Strahlen im Gesicht. Also den Podcast machen wir ja nun schon lang. Ich habe selten jemanden gesehen, der durchweg so viel lacht wie du. Und das nach so einer Geschichte, das gibt mir Inspiration für meinen weiteren Weg. Du hast mich heute ungemein inspiriert und ich bin felsenfest davon überzeugt, auch viele unserer Hörerinnen und Hörer. Ja. Wir packen alles in die Shownotes, Instagram, Homepage, damit die Leute dich auf jeden Fall finden. Ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast, und ich danke dir besonders dafür, dass du dir wirklich auch, dass du den Mut gehabt hast, so offen darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist eine ganz große Stärke von dir, über Emotionen und über Gefühle zu sprechen. Da können wir alle und ganz viele Menschen noch ganz viel von dir lernen. Schön, dass du gesund bist, dass du bei uns bist. Und es war eine unheimliche Ehre für uns, dass du heute in unserem Podcast warst. Mach weiter so mit deiner Power. Inspirier noch so viele Menschen, wie du kannst. Ich hoffe, dass ganz viele diese Geschichte von dir heute hören werden und neuen Mut fassen und merken, wenn Daniela das geschafft hat, was sie geschafft hat, dann kann ich auch ganz viel schaffen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen.
Dankeschön.
Und nochmal, ihr findet alles in den Shownotes. Kontaktiert diese Frau, bombardiert sie mit Aufträgen und Fragen. Wenn sie eine wert ist, dann die liebe Daniela. Und ich bedanke mich stellvertretend für Tamara, die irgendwie aus dem Podcast geflogen ist, die aber auch bestimmt sich ganz doll darüber gefreut hat, dass ihre Freundin Daniela heute da war. Ich bin froh, dass ich dich auch kennengelernt habe. Euch da draußen wünsche ich einen tollen Freitag, einen schönen Start ins Wochenende. Bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund. Und Daniela, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Mach's gut, bleibt schön gesund.
Tschüss.
Tschüss.